Auroras Mistress Talk.
Oh yes, Mistress.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auroras Mistress Talk, dem Podcast, in dem ich als Domina tief in die Welt der Vorlieben, Fetische und allgemein in BDSM eintauche. Es gab ja eine Pause und wir sind jetzt zurück. Das ist tatsächlich die erste Podcast-Folge, die ich im neuen Jahr aufnehme. Du hast in diesem neuen Jahr schon einigen neuen Folgen gelauscht. Für mich ist es allerdings die erste Folge, die ich jetzt aufnehme. Es ist jetzt der 9. Februar, 6:30 am Abend. Das einmal dazu. Ich weiß ja nicht, wann du diese Folge hörst, aber bei mir ist es noch der 9. Februar. Also von daher sage ich zu mir selbst, welcome back. Und zu euch natürlich auch oder zu dir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und mir zuhörst. Ich gebe einmal einen kurzen Exkurs, was ist bei mir eigentlich passiert. Ich war im Urlaub. Ich habe es schon vorher in einigen Folgen erzählt. Ich hatte im Jahr 2025 zero Tage Urlaub. Also naja, ich war 2 Wochen dann mit meiner Mutter weg, aber ich liebe meine Mutter über alles, aber so ein Wochenende mit der Mutti, das ist ja auch, man muss sich kümmern und machen und tun, das ist ja auch nicht Urlaub. Von daher, bis auf diese 2 Wochenenden war ich nicht eine einzige Woche weg. Aber das habe ich nachgeholt. Ich war im Skiurlaub das allererste Mal. Ich war schon mal im Winterurlaub. Da bin ich allerdings nur gewandert. Da gab es auch meinen Pino noch, mein Hündchen, was ich mir auf dem rechten Unterarm habe tätowieren lassen. Wenn du gerade eingeschaltet hast, auch auf YouTube, da kannst du ihn bewundern. Oder wenn du mir auf Instagram gefolgt bist, auch damals schon. Der ist schon vor über 3 Jahren von mir gegangen. Da hast du ihn vielleicht noch in einigen Stories gesehen oder sogar Posts. Da gibt es ihn bestimmt noch. Aber was ich sagen wollte, genau, damals war ich mal in einem Winterurlaub in Österreich. Es war wunderschön. Pino ist da zur Bergziege mutiert und ist da ganz fröhlich rumgelaufen. Aber diesmal war ich über Silvester in Österreich zum Skifahren. Ich bin noch nie Ski gefahren, ich bin noch nie Snowboard gefahren und in diesem Urlaub habe ich beides ausprobiert. Und ich muss sagen, Skifahren hat mir mehr gelegen. Aber man sagt ja, man lernt in einer Woche Snowboard fahren, aber nicht in einer Woche Skifahren. Bei den Skiern hatte ich irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit gefühlt. Das Ding ist, ich habe am 31.12., also Silvester, meine ersten Skistunden gehabt. Das waren 3 Stunden, die ich auf den Skiern stand mit einem ganz niedlichen 23-jährigen Skilehrer, dem Arnold. Der war richtig süß und lieb und zuvorkommend. Da hat er es mir sehr gut beigebracht. Nachteil war, der 2. Tag war halt Neujahr. Und am Neujahrstag geht es einem ja nicht so gut. Und als ich wusste, ich muss um 2:30 auf den Skiern stehen, hätte ich das nicht bezahlt und so viel Asche für so einen Skikurs ausgegeben, ich hätte ihn geghostet. Ich wäre nicht hingegangen. Mir ging es echt gar nicht gut. Aber ja, was soll ich sagen? Wir waren dann da auf dem Berg. Den ersten Tag waren wir in so einem, also noch im Tal, in so einem Skilernareal. Da hat das alles ganz gut geklappt. Auf dem Berg, ja, hat es auch ganz gut geklappt, aber da brauchte ich dann auch eine Pause. Wir haben dann auch einen kurzen Break eingelegt. Ja, und dann habe ich einen Snowboard-Kurs gemacht mit meiner lieben Freundin Pammy. Grüße gehen raus. Wenn du mir auf Insta gefolgt bist, habe ich sie da gepostet? Ich glaube nicht. Ich glaube, das mache ich immer noch auf meinem privaten Account. Ich glaube, meine Freundin gebe ich nicht auf meinem Business-Insta-Account, der übrigens heißt Aurora Nia Nox Official. Schau gerne mal vorbei, lass mir ein Like da und natürlich ein Follow, da würde ich mich sehr freuen. Da gebe ich halt auch private Einblicke. Naja, was ich sagen wollte, ich stand auf Snowboards. Und für Pammy war es auch das erste Mal. Sie konnte schon ein bisschen Skifahren und deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt auch noch so einen Snowboard-Kurs. Ja, sie ist beim 2. Mal da runtergerutscht und bei mir hat es ungefähr das 20. gedauert. Also ich bin durchgedreht, ich war so wütend, ich hätte heulen können vor Wut. Ich kenne es nicht, dass ich Sachen mache, die mir nicht gelingen. Aber auch da, I'm not perfect, ne, kam ich an meine Grenzen. Und das war auch ein sehr, sehr heißer Snowboard-Lehrer, den wir da am Start hatten, von dem wir aber nicht so viel gesehen haben, weil man sieht beim Skifahren ja einfach auch nicht gut aus. Man ist ja nur vermummt wegen der Kälte. Ich habe mich so oft auf die Schnauze gepackt. Ich habe mich so oft gemault. Oh mein Gott, ich habe einmal eine Rückwärtsrolle den Berg runter über den Kopf gemacht. Das war auch alles nicht schön. Dann habe ich gedacht, okay, am 2. Tag, ich glaube, ich bin doch eine Snowboard-Maus. Dann hat es alles schon viel besser geklappt. Aber am Ende des 2. Tages habe ich gedacht, nee, ich werde doch keine Snowboard-Maus. Trotzdem, ich glaube, ich würde es vielleicht nochmal ausprobieren. So 2 Tage und wir hatten 2 Tage jeweils über 4 Stunden. Es war einfach zu lang und das war zu frustrierend und ich will dann immer alles können und bin dann zu ehrgeizig und habe letzten Endes doch nicht geschissen gekriegt. Aber man muss sagen, ich bin nach rechts runtergefahren alleine, ich bin nach links runtergefahren alleine. Das hat dann doch ganz gut geklappt. So viel dazu. Ich hoffe, du hattest auch ein tolles Silvester. Auch Silvester ist auch schon so lange her, ne? Über was quatsche ich denn hier? Das auf jeden Fall dazu. Ich war im Urlaub und da, ja, war aber nicht viel Erholung, muss ich auch sagen, ne? Weil um 4 ist es dann ja mit Skifahren vorbei. Dann ist man beim Après-Ski und was soll man sagen? In der Silvesterwoche, da sind die Families da am Start oder die Teenies. Wir waren da im Gaustall in Saalbach hinter Glemm. Da waren wir nämlich eine Woche. Da waren dann die 22-Jährigen. Ja, ich mag auch jüngere Männer, aber 22 ist mir dann doch zu jung. Also von daher war da auch nicht zum Abschleppen dabei. So viel dazu. Dann muss ich unbedingt mit dir teilen, war ich vor einer Woche bei Apache in Berlin. Oh mein Gott. Wenn du seine Mucke magst, du musst unbedingt noch auf ein Nachholkonzert gehen von Apache. Die wurden auch gerade gedroppt, also da musst du dir unbedingt ein Ticket holen. Der Typ, der hat mich so inspiriert, der singt so gut live. Das war der Wahnsinn, aber wie herzlich der war. Der war so empathisch, so herzlich, wie er mit seinem Publikum war. Dann ist er um sein Flugzeug, da steht erstmal ein fucking Flugzeug in der Arena. Ne? Ich dachte schon so, oh mein Gott, Superlative, lässt grüßen. Ich dachte, okay, er ist über Nacht Millionär geworden, über Nacht erfolgreich geworden. Und dieser Typ ist einfach so nah gewesen, so empathisch, so liebevoll, so herzlich. Der hat mich so geflasht mit seiner Art. Also wirklich, ich bin beseelt da rausgegangen. Es war ganz, ganz toll. Der ist in sein Flugzeug gelaufen, hat während des Singens mit den Leuten Fotos gemacht, hat Autogramme gegeben, hat zu einer Frau gesagt, mein Schatz, ich muss doch singen, ich küsse dein Herz. Es war so niedlich, weil die ihn so vollgesammelt hat und er sagt so, mein Schatz, ich muss doch singen. Also ja, wenn jemand herzlich ist und catcht mich das. Ich bin ja eine ganz herzliche Domina in meinen Sessions, aber durchaus auch anders, wie du ja weißt. Das eine schließt das andere ja gar nicht aus. Stimmt's? Ja. Richtig, also da muss ich von erzählen, das hat mich einfach geflasht. Und ich habe mir es auch aufgeschrieben, ich möchte dir einen Hausfrauentipp von meiner Mutter geben. Meine Mutter hat ja Instagram, ne? Sie spammt mich zu mit den Reels, wo ich denke, Mutti, Mama, ich habe gar keine Zeit, am Tag diese ganzen Reels anzugucken. Ehrlich gesagt, ich gucke sie mir auch gar nicht an. Mama hört meinen Podcast, glaube ich, auch. Also Mama, I'm sorry, ich gucke mir die Videos gar nicht an. Ich habe keine Kapazitäten. Aber sie war letztes Mal in meiner Wohnung und ich hatte am Herd auf dem Ceranfeld halt so eine Brandspuren. Und das habe ich immer nicht weggekriegt. Ich muss auch sagen, ganz ehrlich, Dicker, denke die Welt zugrunde. Aber wie du weißt, ich spende meine Zeit ja lieber in dich und diesen Podcast und in meine anderen Projekte als ins Putzen. Das habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nie gerne machen. Ich wünschte, ich hätte ein Putzfable, habe ich aber nicht. Ich bin sehr ordentlich, aber nicht gründlich sauber, weil ich habe einfach keinen Bock aufs Putzen. Dafür habe ich halt Menschen, ne? Die müssen ja auch Geld verdienen. Putzfrau gesagt, das darf man nicht mehr sagen. Eine Putzhaushaltshilfe. Nee, Putzkraft sagt man. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Meine Mutter hat gesagt, sie hat auf Instagram, da folgt sie 3500 Menschen. Ich dachte so, wie bitte? Ist das nicht vielleicht ein bisschen viel? Aber gut, sei es drum. Ich muss mit Zahnpasta mein Ceranfeld putzen. Ey, so mit Zahnpasta, ja. Vorteil danach ist seine Nase auch frei. Das habe ich gemacht, mein Ceranfeld blitzt wieder. Diesen Tipp muss ich dir unbedingt mitgeben. Also einfach mit Zahnpasta den Herd, also die Herdplatten, Ceranfeld, einschmieren und mit dem Schwamm wieder abnehmen, mit dem nassen Schwamm abnehmen, das Ding ist wieder blitzeblank sauber. Also du lernst ja auch nicht nur BDSM, so viel mal dazu. In dieser Podcast-Folge möchte ich mich jetzt aber einem Thema widmen, darüber habe ich noch gar nicht gesprochen. Ich habe über etwas Ähnliches gesprochen und zwar sprechen wir heute über den Inflatable-Fetisch. Ich hätte natürlich hier ganz viele Wasserbälle und Einhörner und Donuts, mit denen man so im Schwimmbad herumspielen kann, aufblasen können. Ich hätte mich darin suhlen können, aber stell dir einfach vor, dass ich zwischen ganz vielen bunten Bällen jetzt sitze. Ja, ich habe mir die Mühe jetzt nicht gemacht. Man muss sich konzentrieren auf gewisse Sachen und deswegen habe ich dies nicht gemacht. Also, das ist ein ganz faszinierender Fetisch der Leidenschaft für aufblasbare Wasserbälle und Wassertiere. Diese bunten, quietschenden Poolspielzeuge wie Beachbälle, aufblasbare Delfine, Wale oder Schwimmringe. Ich habe von dem Donut schon eben gesprochen. Lasst uns heute erkunden, wie dieser Fetisch genau heißt, also Inflatable Fetisch, ich habe es ja schon erzählt, wie er ausgelebt wird, woher er kommen könnte und ob Betroffene oder halt Fetischisten im Sommer das Schwimmbad meiden oder gerade deswegen sich davon angezogen fühlen. Das teile ich heute alles mit dir, also lass uns starten. Wie nennt man den Fetisch genau? Habe ich schon gesagt, Inflatable Fetisch oder Inflatophilia wird dieser bezeichnet. Das bezieht sich auf die sexuelle Anziehung zu aufblasbaren Objekten im Allgemeinen wie Ballons, Luftmatratzen oder eben diese Poolspielzeuge. Speziell für Wasserbälle und Wassertiere wie aufblasbare Tiere für den Pool ist es eine Unterkategorie, die oft als Inflatable Pool Toy Fetisch beschrieben wird. Viele Liebhaber sehen es als Erweiterung des Luna-Fetisch, das kommt von Luna, also Balloon, von dem Ballon, von dem Luftballon, der primär den Luftballon-Fetisch betrifft, das Lunan oder der Luna-Fetisch betrifft halt die Luftballons, aber nahtlos zu größeren Inflatables wie Pool-Toys übergeht. Ich habe schon mal eine richtig tolle Podcast-Folge dazu aufgenommen mit einer Lunarin. Das war mit einer meiner ersten Podcast-Folgen. Die fand noch in meiner Wohnung statt, mit einem ganz normalen Handy. Ich habe mich ja weiterentwickelt hier für dich. Also höre da super gerne rein, wenn dich der Luna-Fetisch auch interessiert. In Communities wird es manchmal einfach Inflatable-Fetisch genannt und es gibt Überschneidungen mit anderen Bereichen wie dem Furry-Fandom. Furry kommt aus dem Englischen und heißt pelzig, wo aufblasbare Tiere eine Rolle spielen oder Body-Inflatable-Fantasien, wo man sich vorstellt, selbst aufgeblasen zu werden. Liebhaber nennen sich Lunas, Inflatinists oder Balloonies, je nachdem, worauf der Fokus denn so liegt. Wie wird dieser Fetisch von Inflatables denn jetzt ausgelebt? Das Ausleben ist hochgradig sensorisch. Das bedeutet, es geht hier um den Sinn des Fühlens und variiert natürlich je nach Person, weil kein Mensch ist gleich, alle sind individuell. Es dreht sich um das Gefühl des Tastens und Berührens des Materials als wie Vinyl oder PVC, den Geruch, also das Riechen des Gummis, das Quietschen, du hast wahrscheinlich jetzt genau wie ich dieses Quietschen im Ohr, wenn man so einen aufblasbaren Ball anfasst oder das Aufblasen der Module an sich oder aber auch das Entleeren des Balls, des Wasserballs letzten Endes. Viele berichten von sexueller Erregung durch direkte Interaktion mit dem Gegenstand. Humping und Reiben. Das Reiben des Körpers, besonders der Genitalien natürlich, an dem aufblasbaren Objekt bis zum Orgasmus. Zum Beispiel ein Beachball zwischen den Beinen klemmen oder auf einem aufblasbaren Wal reiten. Aufblasen und entleeren. Der Prozess des Aufpumpens manuell, also mit dem Mund oder mit der Pumpe, kann für manche erregend sein, da er Spannung aufbaut, ähnlich wie ein Vorspiel. Oder aber das Entleeren des Gegenstands durch Drücken oder Löcher stechen. Somit simuliert man dann auch den Höhepunkt. Ne, man kann natürlich den aufgeblasenen Delfin ganz normal wieder entleeren, indem man, so mache ich es zumindest immer, wenn man so einen Ball hat, diesen Nupsi, wie nennt man das? Du weißt schon, diesen kleinen Gumminupsi, wo man dann reinpustet, um es aufzublasen, einfach wieder ein bisschen mehr zusammendrückt mit den Fingern und dann mit den Armen die Luft wieder rauspresst. Oder das ganze Ding natürlich zerstört, indem man eine Nadel nimmt oder eine Schere oder ein Messer und es somit kaputt macht. Dann gibt es noch Poppen versus Non-Poppen. Es gibt nämlich zwei Fraktionen, genau wie bei den Lunaren. Wenn du die Folge kennst, hast du das schon mal gehört. Poppers genießen es, das Objekt zum Platzen zu bringen, zum Beispiel durch starkes Humping, was als metaphorischen Orgasmus oder Zerstörung angesehen wird. Und dann gibt es die Non-Poppers. Die vermeiden das. Die sehen nämlich das Toy sozusagen als Partner und pflegen es. Sie kuscheln, umarmen und integrieren es in Masturbation ohne Zerstörung. Für die ist es ganz, ganz schlimm, wenn der Gegenstand nämlich zerstört wird. Und für die anderen ist genau das das Geile, dieses luftgefüllte etwas zum Platzen zu bringen. Modifikation und fortgeschrittene Praktiken. Manche basteln sich auch tatsächlich Löcher oder vaginenähnliche Öffnungen in die Toys. Für aufblasbare Delfine beispielsweise, um Penetration daran dann zu ermöglichen. Es gibt auch Inside-Praktiken, wo man in große Inflatables schlüpft, zum Beispiel in einen riesigen Walanzug, was Elemente von Bondage, Breathplay, also die Atemkontrolle und Objektifizierung einbeziehen. Also hier wird mit Schläuchen und Masken die Luftzufuhr weggenommen beispielsweise, und man muss natürlich klar sein, dann wenn immer man mit Luft spielt oder das Wegnehmen der Luft spielt, dass es sicher ist und dass du auf jeden Fall wieder sicher rauskommst oder dass du das Spiel nicht alleine machst, dass dir im Notfall jemand helfen könnte. Man kann das Ganze natürlich auch super integrieren in BDSM-Spiele. Man könnte Machtspiele integrieren, wo das Toy als devotes Objekt dient beispielsweise, oder zu Sensory Play, also das sensorische Spiel durch die weiche, umhüllende Textur. Und manche Menschen kombinieren es auch mit Rollenspielen. Also die Fantasie ist letzten Endes auch beim Inflatable-Fetisch komplett offen. Es kommt darauf an, was möchtest du, wie möchtest du es erleben. Viele Menschen diesen Fetisch praktizieren das privat und sammeln Kollektionen der aufblasbaren Spielzeuge. Und manche kosten tatsächlich über Tausende von Euros. Und kommt natürlich drauf an, wenn du da besondere Stücke haben möchtest, musst du auch in die Tasche langen, ne? Ob es jetzt eine Uhr ist oder so ein aufblasbares Spielzeug. Überall da, wo es letzten Endes Liebhaber gibt, können Spielzeuge und können diese Gegenstände teuer sein. Und diese Menschen teilen online natürlich in Foren wie Reddit oder speziellen Sites ihre Vorlieben, teilen sich mit, tauschen sich aus. Das ist natürlich das Schöne an diesen Communities. Man möchte sich mit Gleichgesinnten darüber unterhalten. Das ist natürlich ein ganz harmloses Spiel. Und also der auch Fetisch ist generell ganz harmlos. Der tut keiner Fliege was zu leide und ist von daher natürlich ganz offen und sehr gern gesehen, auch bei mir im Studio. Ich erzähle dir auch gleich nochmal von einer Session, die ich schon mal mit einem Inflatable Fetischisten hatte. Aber jetzt erstmal dazu, wie kann dieser Fetisch entstehen? Die Ursprünge liegen natürlich, wie sonst auch bei Fetischen, in der Kindheit oder in der frühen Adoleszenz. Das ist die Übergangsphase von der späten Kindheit bis zum Erwachsensein. Also es kann sich bilden in der Zeit vom 10. bis zum 20. Lebensjahr. Und sie ist geprägt von tiefgreifenden biologischen, psychosozialen und kognitiven Veränderungen. Ne, zum Beispiel die Pubertät. Sie dient der Identitätsfindung, Ablösung vom Elternhaus, Entwicklung von Autonomie und der Reifung des Gehirns. Und genau in dieser Phase zwischen 10 und 20 entstehen ja super gerne Fetische. Es ist ein klassisches Imprinting-Phänomen, bei dem sensorische Erfahrungen mit starken Emotionen verknüpft werden. Menschen mit diesem Fetisch berichten beispielsweise über frühe Spielerfahrungen. Jemand hat gesagt, als Kleinkind ab 3 bis 4 Jahren hat er mit Pool-Toys gespielt, zum Beispiel nackt auf einem Beachball gesessen oder in Vinylregenmänteln gespielt, was erste körperliche Reaktionen auslöste, zum Beispiel mein erster Steifer auf einem Beachball. Ich habe zum Beispiel auch einen Gast, für den soll ich immer einen Regenmantel tragen. Der hat mir extra von so einer teuren Marke einen bestimmten Regenmantel gekauft, und bei ihm war das genauso, dass seine Tante ihn immer abgeholt hat vom Kindergarten, von der Schule, und so einen Mantel getragen hat. Und genau das ist halt die Zeit, wo sich was verknüpfen kann. Die Pubertät, die Sexualität entwickelt sich, man hat seinen ersten Orgasmus. Ich glaube, Jungs haben ja schon sehr, sehr, also schon immer irgendwie einen Steifen, aber wenn das jetzt in Verbindung mit was Sexuellem kombiniert wird, dann kann das halt wirklich so ein Auslöser sein. Und gerade wenn man dann in diesem Alter auf einem Pool-Toy sitzt oder sich daran rubbelt oder gerade auch der Geruch des Vinyls, das weiche Gefühl oder das Quietschen des Beachballs, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wird dann mit Freude und Erregung assoziiert. Und genau das wird dann verknüpft. Dieser Moment, die Erregung, der Geruch, das sind dann das können unterschiedliche Faktoren sein, die dann aber verknüpft werden. Die Erregung, sprich die sexuelle Erfahrung, die vielleicht auch erste sexuelle Erfahrung mit dieser Sache, mit diesem Wasserball oder mit dem aufblasbaren Delfin, wo wir gerade auch bei dem Beispiel waren. Es können aber auch die Familienurlaube sein. Oft entsteht es durch Sommerferien am Pool oder Strand, wo diese Toys alltäglich sind. Positive Emotionen wie der Spaß, die Freiheit mischen sich mit sensorischen Reizen und werden später sexualisiert, besonders in der Pubertät. Es können aber natürlich auch traumatische und phobische Elemente sein. Manche haben Angst vor dem Platzen, ähnlich wie bei den Ballons, was aber dann in Erregung umschlägt, also eine Mischung aus Furcht und Thrill. Theorien aus der Psychologie sehen es als harmlose Paraphilie, also Paraphilien bezeichnen eine Gruppe von sexuellen Präferenzen, bei denen die Erregung an ungewöhnlichen Objekten, Situationen oder Aktivitäten gebunden ist, die von der gesellschaftlichen Norm abweichen. Sie sind nicht per se krankhaft, können aber bei Leidensdruck oder nicht einvernehmlichen Handeln, also Schädigung anderer, als paraphile Störung diagnostiziert werden. Also in diesem Sinne bezieht man ja keine anderen Menschen mit ein, weil es sich um den Gegenstand an sich handelt. Und wie gesagt, es können von daher natürlich auch aufgrund dieser Angst jetzt in Bezug wieder auf den Wasserball, dass der zum Platzen gebracht hat, dass jemand so doll darauf gewippt hat, eine Mischung aus Furcht und Nervenkitzel ausgelöst haben, was dann wiederum in eine Paraphilie entwickelt und somit auch eine sexuelle Erregung, trotzdem man eigentlich das gar nicht mochte oder Angst hatte. Genau, also somit, es ist nicht heilbar. Ein Fetisch ist ja nicht heilbar. Es ist ein Fetisch. Man kann nichts dagegen tun. Das ist genau wie die halt sexuelle Präferenz in hinsichtlich des Geschlechts, auf das man steht. Es ist genauso das Gleiche mit einem Fetisch. Du entwickelst einen Fetisch und du kannst nichts dagegen tun, weil es einfach in dir ist und somit eine sexuelle Präferenz ist. Es ist nicht heilbar oder problematisch, solange es das Leben nicht beeinträchtigt. Viele entdecken es zufällig und integrieren es als gesunden Teil ihrer Sexualität. Wenn du einen Fetisch hast, unter dem du leidest, der dir nicht gut tut und du möchtest mit jemandem reden, ich habe eine parasexualtherapeutische Ausbildung, sodass du dich gerne auch an mich wenden kannst, um mit mir darüber zu quatschen in einer Einzelcoachingstunde. Auch wenn du gar nicht in Hamburg bist, ist das gar nicht schlimm, denn du kannst das ganz einfach über meine Website Mistress Academy buchen. Du schreibst mir dann eine E-Mail und wir machen einen Termin aus. Das ist ganz easy, dann können wir gerne quatschen und das Meeting findet dann per Zoom statt. So, zurück zu den Inflatables. Meiden diese Menschen das Schwimmbad im Sommer oder gehen sie erst recht dahin? Was denkst du denn jetzt, wenn du mal so drüber nachdenkst? Wenn du den Fetisch hast und du stehst auf Wasserbälle, auf Wasserspielzeuge, auf die Aufblasbahn, würdest du dann ins Schwimmbad gehen? Dann wird es sich aber auch die ganze Zeit erregen und geil machen. Ist das dann unangenehm? Oder würdest du es dann schon verdeckt dir zu Gemüte führen, indem du Menschen beobachtest, die Spielzeuge beobachtest und einfach auf deiner Decke, am besten, wenn du ein Mann bist, auf dem Bauch liegst? Wenn du eine Frau bist, bei uns fällt das ja zum Glück gar nicht so auf. Dann kannst du es einfach so genießen. Oder glaubst du, dass diese Menschen, die den Fetisch haben, gerade nicht ins Schwimmbad gehen? Ich habe mal ein bisschen für dich recherchiert. Das ist tatsächlich unterschiedlich und hängt von der Person ab. Viele Menschen, die diesen Fetisch gehen, erst recht hin, weil Schwimmbäder und Strände der Ursprungsort sind und erregend wirken. Der Anblick von Wasserbällen und Wassertieren triggert Fantasien oder Erinnerungen. Ein Liebhaber beschrieb in einem Forum, was ich gefunden habe: Ich habe als Kind bei Familienausflügen in Pools faszinierende, aufblasbare Haie und Wals beobachtet. Also genau das ist es, nämlich wenn man das still und heimlich einfach beobachten kann und es genießen kann. Andere jedoch meiden es, um ungewollte Erregung in der Öffentlichkeit zu vermeiden, besonders wenn sie Non-Popper sind und Tiere als intim ansehen. Die Angst vor Entdeckung und unkontrollierbaren Erektionen, zum Beispiel eine Erektion, ist natürlich im Schwimmbad ganz unangenehm, spielt eine Rolle. Man kann natürlich vielleicht in Swingerclubs gehen. Da gibt es ja auch manchmal Pools. Da könnte man das dann ausleben. Also man kann ja auch kreativ sein. Insgesamt ist es kein generelles Meiden, sondern oft eine Mischung aus heimlichen Genießen, aber kontrolliert. Was gibt es denn noch über den Fetisch der Inflatables zu erzählen? Es ist definitiv eine Nische, aber in Online, also im Internet, gibt es super viele Menschen, die sich zu dieser Nische austauschen. Es gibt also Foren wie Balloon Fetish Forum, Reddit, AMAs oder Websites wie blowtopop.net, habe ich gefunden. Es gibt Custom Shops, zum Beispiel in den USA und in Deutschland, wo Toys mit Löchern oder speziellen Features bestellt werden. Kosten sind so ab 60 Euro. Es gibt aber auch Sammlungen, die man kaufen kann. In so einer Sammlung sind teilweise über 40 Items drin und die sind teilweise echt teuer. Ich habe ein bisschen mit den Ohren geschlackert, also 10.000 Euro plus musst du dafür schon auf den Tisch legen. Aber wenn es das Hobby ist und deine Leidenschaft ist, dann gibt man das Geld dafür natürlich auch gerne aus. Überschneidung mit Furry-Communities habe ich gefunden, wo aufblasbare Tiere als Kink-Gear dienen, ähnlich der Latex-Anzüge. Gear heißt Getriebe und dort sieht man das tatsächlich, ja, so, dass halt wirklich so eine Gear, also so eine Sucht darauf gibt. Also von daher findet man online extrem viel zu diesem Fetisch. Risiken und Sicherheit, gibt's da was? Also, natürlich ist es so, solange das Ganze immer freiwillig und im Konsens stattfindet, ist super. Mit so einem Gummitierchen kannst du machen, was du willst. Von daher feel free. Bei Inside-Praktiken allerdings, also das Reinsteigen in diese Anzüge, besteht natürlich eine Gefahr. Also, das habe ich vorher schon gesagt, hab gegebenenfalls eine Schere irgendwie griffbereit, dass du im Notfall wieder rausklettern könntest. Und gibt es psychologische Aspekte, die ich noch erwähnen müsste dazu? Oft mit Nostalgie verbunden, das Ganze. Macht und Fragiles, also entweder bist du mächtig und du hast die Macht, ob du das Inflatable behalten möchtest, wie du damit umgehst. Aber ein Inflatable ist natürlich Vinyl, PVC und kann natürlich auch kaputt gehen. Also von daher kann man mit dem Machtgefälle da super toll spielen und für Menschen, die sensorisch unterwegs sind, ist das etwas, wo sie gern mal ihre Erfahrungen mitmachen können, ne? Riechen, lecken, anfassen, hören, diese ganzen Sinne können beim Inflatable-Fetisch bedient werden. Meine Session-Erfahrung. Ich war damals die erste Mitarbeiterin im BDSM-Studio Queenstome in der Innenstadt bei Domina Dakota, die ist allerdings nicht mehr aktiv. Ich war im Aufenthaltsraum und habe festgestellt, an eines Tages, wieso sind da eigentlich aufblasbare Wasserbälle? Das ist jetzt 12, 13 Jahre her, ich stand am Anfang meiner Domina-Karriere und ich kannte diesen Fetisch nicht. Ich wusste das nicht. Ich war ja auch so blauäugig und naiv und kannte ja gar nichts. Was ja auch gar nicht schlimm ist, weil man ja immer dazulernt. Und wenn das noch nicht Inhalt des eigenen Lebens war, dann hat man auch keine Berührungspunkte damit. Und du hörst ja auch diesen Podcast, weil du dazulernen möchtest. Und vielleicht hast du vorher auch noch nie was von diesem Fetisch gehört, dass es Menschen gibt, die auf aufblasbare Wassertiere stehen. Und somit habe ich Dakota gefragt, warum hast du denn hier Wasserbälle? Und hat sie mir erzählt, ja, ich habe einen Gast, der mag Wasserbälle, der steht auf diese Wasserbälle. Und tatsächlich habe ich vor 2, 3 Jahren auch eine Erfahrung gemacht. Vielleicht war es sogar der gleiche Gast, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam er auch mit ganz vielen Wasserbällen, unterschiedliche Größe. Es waren aber nur Wasserbälle. einer war auch hochwertig und den hat er bei der Session aus Versehen kaputt gemacht tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob der vom Bauhaus war oder so. Für ihn war das aber ein hochwertiger Wasserball. Der war wirklich groß, also vielleicht einen Meter. Und dann hat er auch die Kleinen mitgebracht. Er war vorher alleine in dem Raum und hat alle aufgeblasen. Das hat er selber gemacht. Und dann sollte ich darauf hüpfen, also wie auf einem Sitz, auf einem Stuhl mich raufsetzen und ganz viel hüpfen und mich bewegen. Das hat ihn Hammer angemacht. Und er selber lag auf diesem Ball und hat ihn quasi gefickt, also sich daran gerieben die ganze Zeit. Und ist im Anschluss auch genau so gekommen. Ist ganz witzig und ich fand das auch ganz spannend, weil er ist noch gar nicht so alt, aber ich glaube so jung auch nicht mehr. Ist er vielleicht um die 30 Jahre alt und er sagt auch, seine Eltern wissen das. Er hat sich seinen Eltern gegenüber geoutet und das fand ich so bewundernswert, dass er sich getraut hat, darüber mit seinen Eltern zu sprechen. Chapeau an diese enge Beziehung. Da fragen sich manche, naja, muss man über sexuelle Präferenzen mit den Eltern sprechen? Warum nicht? Man kann mit jedem über die sexuellen Präferenzen sprechen. Warum nicht? Wenn das Vertrauensverhältnis da ist, ist es doch wundervoll, wenn man sich nicht verstellen muss und das ganze Zimmer voller aufblasbaren Gegenständen sein kann oder auch die Wohnung. Ich weiß nicht, ob er noch bei seinen Eltern wohnt oder ob er eine eigene Wohnung hat und die Eltern sich nicht wundern. Das ist doch herrlich, ist doch toll. Also wie gesagt, ich feiere das, ich fand das ganz geil. Dann wollte er auch mal einen B-Boy dazu buchen. Auch wenn du mal eine Session mit mir machen möchtest und du möchtest ein bisschen B-Erfahrung sammeln, melde dich bei mir. Da habe ich meinen Tom, meinen B-Sklaven, der ist super zuverlässig und da könntest du in deiner ersten B-Erfahrung sammeln, auf jeden Fall. Du als passiver Mann und Tom ist dann der aktive Mann. Das nur aufklärend gesagt. Genau, und Tom hat in dem Fall sich aber auch ein bisschen passiv verhalten, also weiß ich nicht, also auf jeden Fall sollte er seinen Penis an dem Ball reiben, er fand es hammerlustig und hat nur gedacht, was mache ich hier, weil ich habe ihn ja kommen lassen und er ist brav gekommen zu mir zur Session, war pünktlich und dann hat er gedacht, okay, was mache ich hier eigentlich, weil es halt einfach verrückt ist, weil es anders ist, aber ich mag Sachen, die verrückt und anders sind, ich feiere das. Also von daher ist es und eigentlich doch ganz normal. Was ist denn heutzutage schon normal? Das war's mit dem Inflatable-Fetisch. Ich hoffe, dass du was dazulernen konntest, ein bisschen was mitnehmen konntest. Aber auch, ich möchte dich nochmal einen ganz kurzen Prop an meinen eigenen Kurs rausbringen. Denn ich habe mit Matthias Grimme einen Bondage-Kurs. Der ist so toll. Wenn du schon immer Bondage lernen wolltest und du immer nicht wusstest, wie überhaupt, wann denn überhaupt, Mensch, das ist immer in Hamburg und Hamburg ist ja so weit weg und außerdem weiß ich gar nicht, ob ich das möchte, in einer Gruppe mit anderen, dann hol dir doch einfach meinen Kurs, meinen Online-Kurs Way of Bondage mit Matthias Grimme. Der ist richtig toll. Das heißt, du kaufst den über meine Website, dann kriegst du eine E-Mail mit den Login-Daten und du kannst dir dann alle Videos bis zu deinem Sankt-Nimmerleins-Tag ansehen, so oft du möchtest. Du kriegst alle Informationen zur Bondage-Lehre. Was brauchst du eigentlich, um zu starten? Was ist eigentlich dein perfektes Seil? Brauchst du Schneidewerkzeug? Und wenn ja, welches? Geht auch die Schere aus dem Verbandskasten? Wie geht eigentlich der Grundknoten? Was kann ich mit dem Grundknoten alles anstellen? Bis zum halben Semi-Suspension. Das ist das halbe Hängebondage. Also das Semi-Suspension, halbes Hängebondage. Und du kannst dir, wie gesagt, die Videos so oft angucken, wie du möchtest. Du lernst, wie du an einem Stuhl fesselst. Du lernst, wie du Freestyle fesselst. Das ist ein ganz, ganz, ganz geiler Kurs. Wie gesagt, ich persönlich habe schon mal 2 Bondage-Kurse gemacht und danach dachte ich so, das ist auch schon ewig her, ne? Gott, wie war das jetzt nochmal? Muss ich jetzt das nach links drehen oder nach rechts drehen? Und das ist der große Vorteil. Du mit deinem Spielpartner zu Hause oder Spielpartnerin zu Hause, ihr nehmt euch das Video, packt das auf euren Fernseher oder Laptop, übers Handy geht natürlich auch, dann schaust du dir das alles so oft an und kannst es wieder zurückspulen, nochmal neu angucken, nochmal neu probieren. Wir haben es ganz, ganz, ganz toll und gut und einfach für dich erklärt. In diesem Sinne nochmal, I'm back und ich nehme heute noch 2 andere Podcast-Folgen für dich auf. In diesem Sinne, wir sehen und hören uns jetzt aber erstmal wieder in 2 Wochen. Es war schön mit dir. Bis dahin, deine Aurora.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung von dir und natürlich auf dein Feedback.
Für dich tue ich alles, Mistress.